يا رفانا يا رفانا
Abend der Jugend bei Radio Horeb. Du fragst dich vielleicht gerade eben, warum wir mit einem Muezzin-Ruf gestartet sind. Ist ganz einfach. Wir haben heute nicht nur eine Theologin bei uns, sondern auch einen Imam zu Gast. Und wir sprechen heute mit beiden über das Fasten. Denn gerade fasten ja nicht nur wir Christen, sondern auch die Muslime, nämlich den Ramadan. Dass du im Gespräch mit deinen muslimischen Kollegen, Kommilitonen, Freunden, was auch immer, nicht völlig planlos dastehst, wenn sie übers Fasten sprechen. Deshalb wollen wir heute mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Dann weißt du Bescheid und kannst da mitreden. Und generell ist ja auch spannend, was gibt's denn da für Gemeinsamkeiten, Unterschiede, was für Besonderheiten? Und darüber sprechen wir gleich mit dem jungen Imam Sharshil und der jungen Theologin Lena vom Gebetshaus Augsburg. Außerdem dabei ist heute auch in der Sendung Michael Sommer. Seine Videos auf YouTube, die haben mittlerweile teilweise mehr als 1,6 Millionen Aufrufe. Er spielt mit Playmobil-Figuren, unter anderem die Bibel nach und will sie neu erfahrbar machen. Manche halten das natürlich für kindisch, andere sogar für blasphemisch. Ich war persönlich auch erstmal skeptisch, aber hört doch nachher einfach mal selbst, wie ihr das Ganze findet. Wir starten jetzt rein mit einem Song von Dante Bau. Der wurde letztes Jahr bei den Grammys 5-mal nominiert als christlicher Künstler und hat auch gewonnen. Wir starten mit Joyful in den Abend der Jugend. Mein Name ist Timo Blanche. Radio Horeb, Abend der Jugend, das war gerade Dante Bau mit dem Song Joyful. Der Song ist der perfekte Gegensatz zu dem Thema der heutigen Sendung. Heute geht es nämlich eher um das leidige Thema Fasten. Wir schauen heute über den Tellerrand, beziehungsweise genauer gesagt über den leeren Tellerrand und sprechen, warum und wie man richtig fastet mit einer Theologin und auch mit einem muslimischen Imam. Aber mich interessiert natürlich auch deine Meinung. Warum fastest du denn? Oder fastest du gar nicht? Schreib mir eine kurze WhatsApp-Message an die 0171 57 53 200. Eine ganz kurze WhatsApp-Message 0171 57 53 200. Warum du fastest. Jetzt aber zu unseren heutigen Gästen. Zum einen ist heute bei Imam Sharshil Khalid aus Berlin. Er ist 27, er ist verheiratet und ist mit zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Ahmadijad Muslim Jamaat, bei diesem muslimischen großen Verband. Und zuvor hat er 7 Jahre lang in Riedstadt islamische Theologie und Sprachen studiert. Und außerdem dabei ist die Lena Rettenmeier. Sie hat auch Theologie studiert, allerdings nicht muslimisch, sondern katholisch. Und sie ist 25, verheiratet, wohnt in Augsburg und sie betet dort in der Nachtschicht bei dem Gebetshaus Augsburg und plant auch viele der zahlreichen Veranstaltungen, die dort immer durchgeführt werden. Hallo Sharshil, hallo Lena, schön, dass ihr heute bei uns seid.
Hallo Timo.
Danke.
Ja, zum Anfang natürlich mal die Frage, Sharshil, wieso fastest du eigentlich?
Ja, das ist ganz einfach, weil es ein religiöses Gebot ist, ein Gebot Gottes, das eine sehr alte religiöse Tradition hat, die zum Ziel hat, dass man vor allem spirituellen Fortschritt erlangt, moralischen Fortschritt erlangt und dadurch dann die Liebe Gottes. Wie dann wirklich dieser spirituelle Fortschritt aussieht, wie er erlangt wird und wie man vor allem die Nähe Gottes erlangt, dazu können wir dann später noch mal ein bisschen näher eingehen.
Das machen wir auf jeden Fall. Lena, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du gerade auch ein bisschen am Fasten?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich hatte dieses Jahr nicht so einen klassischen, typischen Fastenvorsatz. Also wenn da bei den Hörern auch welche dabei sind, dann seid ihr in guter Gesellschaft. Ich glaube, dass es beim Fasten auch gar nicht so sehr darum geht, um das, was man sich irgendwie vornimmt und was man schafft, sondern dass es in der Fastenzeit auch darum geht, worum es auch im Fasten geht, wie unsere Beziehung irgendwie mit Gott und unsere Verbundenheit mit Jesus stärken. Und für mich hat es dieses Jahr so ausgesehen, dass er dass Jesus mich eingeladen hat, einfach einige Tage zu fasten für spezielle Themen. Genau.
Jetzt mal so generell, was steht denn in der Bibel, Lena? Warum fasten denn wir? Also wir Christen.
Die Bibel ist voll mit Geschichten von Männern und Frauen, die gefastet haben und darin irgendwie Gottes Wirken erlebt haben. Und also ich denke an Judith, an Esther, Nehemia, der König, der für Daniel gefastet hat. Aber so die zentrale Stelle ist Matthäus 4, diese Szene, wo Jesus in der Wüste ist. Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und fastet dort 40 Tage und wird dann vom Teufel in Versuchung geführt. Und was diese Stelle so irgendwie gut zeigt über das christliche Fasten ist, dass einerseits der Heilige Geist es ist, der uns einlädt zu fasten, also dass es eine Einladung ist, die von Gott selbst kommt und er auch die Kraft dafür bereitstellt. Wir fasten irgendwie nicht aus eigener Kraft, um uns was zu beweisen oder irgendwas zu erleisten. Und zeigt auch sehr schön, wie so der Fokus durch Fasten auf Gott gelenkt wird. Also wie jemand, der fastet, jetzt in der Szene halt Jesus, gefüllt ist mit seinem Wort und offen ist für seine Wahrheit und wie er einfach fähig ist, seine Priorität auf Gott zu setzen, nicht auf irgendwie Leistung und Reichtum und Macht und alles, was der Teufel ihm anbietet in dieser Szene, sondern einfach die Priorität auf Gott zu haben.
Schaut, Jill, wie sieht es denn bei euch Moslems aus? Warum fastet ihr? Was steht da im Koran?
Also im Koran wird es sehr ausführlich beschrieben, das Fastengebot. Das ist und im engen Kontakt auch mit dem Koran. Das heißt im Heiligen Koran, das ist Ramadan, der Monat ist, in dem der Koran begonnen wurde, hinabgesandt zu werden. Deswegen ist eine enge Verknüpfung und das heißt auch, dass Gabriel jeden Tag im Ramadan kam zum Propheten Mohammed, Frieden und Segen lassen, auf ihm wiederholte bis dahin das Offenbarte vom Koran mit dem Heiligen Propheten. Und dort steht dann vor allem ein Schlüsselsatz, den ich auch bei der ersten Frage gesagt hatte, dass das Fasten euch so vorgeschrieben ist, wie es den Völkern und den Religionen vor euch vorgeschrieben war. Das heißt, es ist eine religiöse Tradition, die fortgeführt wird. Und da geht es natürlich prinzipiell darum, dass man göttliche Einkehr hat, dass man seinen Fokus auf Gott richtet, auf die Gebete richtet, auf das Moralische richtet vor allem. Und dementsprechend sehen sie auch viele, die dann in diesem gesegneten Monat dann spenden im Wege Gottes. Aber es gibt natürlich noch viele Metaebenen, darauf können wir dann später nochmal eingehen, was wirklich so der tiefe Sinn ist.
Wie sieht denn das dann konkret aus, dieses Fasten?
Ja, also das ist bei Muslimen überall gleich im Vergleich zu anderen Religionen, wo es dann ja verschiedene Ausprägungen auch mit der Zeit gab. Bei Muslimen ist es so, dass es mit dem Anbruch der Morgendämmerung beginnt und bis zum Sonnenuntergang wird dann nicht gegessen und getrunken. Und in der Zeit ist es halt so, dass man vor allem viel betet und viel den Koran liest. Jetzt in unserem Alltag ist es natürlich so, dass wir in einem Land leben, wo es nicht zuvörderst muslimisch ist. Aber auch in muslimischen Ländern ist es so, dass man trotzdem arbeitet. Ne? Man ist nicht von der Arbeit befreit. Man geht ganz normal arbeiten, versucht halt nur vermehrt dann zum Beispiel in eine Moschee zu gehen, um das gemeinschaftliche Gebet zu verrichten. Ne? Und ich als Imam sorge dann dafür, dass man vermehrt auch spirituelle Nahrung zu sich nimmt. Das heißt, wir organisieren von der Gemeinde auch Lesungen zum Koran und zu den Überlieferungen und den Schriften des Begründers der Gemeinde. Aber auch leibliche Nahrung wird angeboten. Wir haben immer ein gemeinsames Fastenbrechen hier, ein offenes, täglich bei uns in der Moschee in Berlin. Und fasten das dann auch mit Nichtmuslimen. Also ein Fastenbrechen findet zum Beispiel auch statt, das heißt der Iftar-Empfang. Das haben wir zum Beispiel in Berlin am 21. mit der evangelischen Gemeinde hier in Pankow.
Das hört sich dann schon ganz schön krass an. Den ganzen Tag nichts trinken und essen. Hast du dann mega schlechte Laune den ganzen Tag oder hältst du das gut aus?
Nee, Gott sei Dank. Also ich bin da, ich glaube auch generell wird das ein bisschen überschätzt, die Anstrengung. Der Körper kann das sehr gut durchhalten und es hat auch sehr viele gesundheitliche Faktoren, die positiv sind für den Körper.
Von dem Gesundheitlichen, was würde denn da ein Arzt sagen? So, ist es gesund?
Tatsächlich, wenn man jetzt die neue Forschung betrachtet, die moderne, dann sehen wir, dass da viele Evidenzen sind, wissenschaftliche, die belegen, dass es gesund ist. Also das berühmteste Beispiel ist das, dass halt eben eine Zellenregeneration stattfindet. Ne? Das nennt man Autophagie in der Wissenschaft. Das heißt, die Zellen werden erneuert und gesäubert und verjüngt, dadurch, dass man halt eine gewisse Zeit kein Essen zu sich nimmt. Und dadurch hat man noch eine gesteigerte Immunabwehr. Und es wird dann empfohlen, dass man eben das mehrere Tage macht und 15 bis 16 Stunden, also das ist die Empfehlung der Wissenschaft, unabhängig jetzt von Muslimen, Und unser Fastentag ist zurzeit etwa 15 bis 16 Stunden. Aber auch darüber hinaus, durch den Wasserverzicht zum Beispiel, das ist ja für viele etwas Fragliches. Wie kann man den ganzen Tag nicht Wasser trinken? Aber auch das ist sehr vorteilhaft, eben wenn man das eine bestimmte Zeitraum lang macht, weil dann eben ein Ausgleich stattfindet, wo dann Zellen und Schadstoffe beseitigt werden, also ineffektive Zellen beseitigt werden. Darüber hinaus ist es auch für die Blutzirkulation, für den Blutdruck sehr gut und sogar psychologisch, es gibt das Glückshormon Serotonin. Das wird dann länger im Blut verweilen, wenn man fastet. Das heißt, man hat ja fortwährend eine aufhellende Stimmung. Ja, also deswegen zu der Frage, ob ich dann gut gelaunt bin. Ja, dann bin ich besonders gut gelaunt, weil es auch wissenschaftlich belegt ist. Aber sonst auch vieles mehr. Das wird den Rahmen sprengen. Deswegen erstmal nur dabei.
Lena, wie sieht es denn im Christentum aus? Wie fasten denn die Christen?
Also im Christentum bedeutet Fasten erstmal einen freiwilligen, bewussten Verzicht auf etwas. Das kann aus dem Bereich Nahrungsmittel sein. Sowas Klassisches wie Alkohol oder Süßigkeiten oder auch Fleisch. Kann auch Nahrungsmittel allgemein sein, also Verzicht auf Nahrungsmittel komplett. Es kann aber auch Verzicht auf etwas aus einem anderen Bereich sein, also zum Beispiel der Verzicht auf soziale Medien oder auch Verzicht auf soziale Kontakte. Und Fasten im Christentum verfolgt immer das Ziel, Raum zu schaffen für Gott und für die Beziehung mit ihm. Deswegen gibt es auch eine enge Verknüpfung von Fasten und Gebet, weil Fasten kein Selbstzweck ist, sondern immer dazu dient, die Verbundenheit mit Gott zu vertiefen. Und da würde ich sagen, gibt es im Christentum schon größere Unterschiede, wie das Fasten konkret gehandhabt wird. Das hängt einfach damit zusammen, dass Christen in einer recht hohen Selbstverantwortlichkeit fasten. Also nur die katholische Kirche kennt überhaupt konkrete Regelungen, an welchen Tagen gefastet wird und auf welche Weise gefastet wird. Aber selbst da gibt es einen Ermessensspielraum. Das hat einfach den Hintergrund, was ich gerade schon gesagt habe, Fasten ist kein Selbstzweck, sondern wir fasten um der Beziehung mit Jesus willen. Und da muss jeder ein bisschen selbst auch schauen, was dient mir, die Beziehung zu vertiefen, was dient mir, Zeit zu bekommen und Kapazität zu bekommen für Gott und für das Gebet.
Was würden Doktoren sagen zu der Art des Fastens? Ist es auch gut für den Körper, gut für den Menschen?
Ich denke, es liegt relativ stark in der Verantwortung des Einzelnen, sein Fasten natürlich gesund zu gestalten. Aber wenn man einige Grundregeln beachtet, also ich würde jetzt da schon dazu zählen, dass man genug trinkt, dass man wichtige Mineralien zu sich nimmt, dass man auch gesund abfastet, gerade wenn man mehrere Tage fastet, gesund wieder anfängt zu essen, spricht nichts dagegen, auch mal einen längeren Zeitraum komplett auf Nahrung zu verzichten.
Wie genau fastet ihr denn im Gebetshaus, wo du ja angestellt bist und arbeitest? Habt ihr da spezielle Formen des Fastens?
Ja, also es gibt so zwei Standbeine des Fastens, würde ich sagen. Das eine ist so die regelmäßige Fastenpraxis. Die Missionare haben einen festen Fasttag in der Woche. Das liegt auch wieder in unserer Eigenverantwortlichkeit, an welchem Tag wir das machen und auf welche Art und Weise wir dort fasten. Also ob wir komplett auf Nahrung verzichten oder ob wir zum Beispiel sagen, wir trinken nur Säfte oder wir machen eben sowas wie soziales Medienfasten. Das ist so das eine Standbein. Und das andere Standbein ist, dass wir auch gemeinsam fasten zu ganz konkreten Anlässen. Also jetzt klassisch wäre sowas wie die Fastenzeit oder auch ein anderes aktuelles Beispiel. Wir haben vor einigen Wochen, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, unter dem Motto Europe Prays Together eine Fasten- und eine Gebetswoche ausgerufen, wo es einfach darum ging, zu fasten in diesem Anliegen und zu beten dafür, dass einfach, ja, dieser Krieg ein Ende findet.
Das war gerade Lena Rettenmeier vom Gebetshaus Augsburg. Außerdem bin ich im Gespräch mit dem Imam Shashil Khalid. Sie beide sprechen heute mit uns über das Fasten, wie das aussieht im Christentum und bei den Moslems. Aber wir wollen natürlich auch von dir wissen, wieso fastest denn du? Da kannst du uns gerne eine WhatsApp-Message reinschicken ins Studio und zwar unter der Nummer 0171. 57, 53, 200. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich auch beteiligst. 0171 57, 53, 200 ist die Nummer dazu. Kurze Nachricht auf WhatsApp. Und wir hören jetzt den Song Nur Eins von Joy und Markus.
Nur an deiner Schwelle steh.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir sprechen heute übers Fasten. Wir haben zum einen Imam Shashil Khalid aus Berlin bei uns und zum anderen Lena Rettmeier vom Gebetshaus Augsburg. Also sind wir heute im Dialog, muslimisch fasten, christlich fasten. Wir sind ja gerade beide in unserer jeweiligen Fastenzeit. Und ich wollte jetzt nochmal fragen, Lena, zuerst an dich. Was ist denn so generell das Anliegen oder der tiefere Sinn vom christlichen Fasten?
Der tiefe Sinn Nummer eins ist, die Beziehung mit Christus zu vertiefen. Und das passiert beim Fasten auf ganz verschiedene Art und Weisen. Einmal natürlich ganz praktisch, wenn ich nichts esse, habe ich Hunger und erinnert mich an Jesus mehrmals am Tag. Das ist eine total praktische Art und Weise, die es irgendwie leichter macht, verbunden zu sein mit Gott im Alltag. Fasten setzt auch Zeit einfach frei, die ich nicht kochen und nicht abspülen muss, die ich dann habe für Gebet und einfach um sie auch mit Jesus zu verbringen. Und Fasten ist für mich auch eine totale Strategie, wo Gott mir zeigt, dass ich total geliebt bin, auch in Schwäche. Wenn wir fasten, sind wir nicht so kräftig oder wir scheitern vielleicht auch mal am Fasten. Und es ist auch was, wo Gott mir begegnet und zeigt, ich bin trotzdem total geliebt und er ist der starke Gott, ich darf schwach sein, er ist stark in meiner Schwäche. Und Fasten ist das totale Training in der Liebe und in der Hingabe. Fasten kostet was, Fasten ist überhaupt nicht leicht und ist aber so ein einfach ein schönes Training, nicht den leichten Weg zu gehen, sondern den schmalen Weg zu gehen. Und einer meiner Lieblingsgründe oder meiner lieblingstieferen Sinne, die ich mag, zum Thema Fasten, ist auch, dass es einfach Gottes Herz bewegt. Also Gott reagiert darauf, wenn wir fasten, ist wie wenn wir beten. Und es hat Auswirkungen, nicht weil wir irgendwie Fasten oben reinwerfen in unseren Automaten, Gott, und dann kommt es raus, was wir wollen. So funktioniert Gebet ja auch nicht. Ich glaube einfach, Gott ist immer gut und hat immer gute Pläne und manchmal wartet er aber darauf, dass wir übereinstimmen mit ihm, dass wir sagen, okay, wir wollen das auch und wir sind bereit dafür zu fasten, dass es passiert.
Imam Shashil, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du sagen, was ist der tiefere Sinn oder das Anliegen vom muslimischen Fasten?
Ich glaube, die Quintessenz ist dieselbe wie bei allen Religionen. Das wurde jetzt auch bei Lena erwähnt, dass ja Liebe Gottes im Zentrum steht. Und genauso ist es im Islam auch. Da gibt es verschiedene Exegesen und Erläuterungen. Einmal natürlich, dass man für seinen Geliebten das alles bereit ist aufzugeben. Ne? Und wir haben das Grundbedürfnis, dass wir essen. Unser Körper ist darauf angelegt. Und durch das islamische Fasten, das Trockenfasten, ist man sogar bereit, das Grundbedürfnis für seinen Geliebten, für Gott aufzugeben. Also auf der Metaebene. Zum anderen aber auch, wir haben einen unglaublichen Materialismus in der heutigen Zeit. Auch einen unglaublichen Konsum. Ne? Wir sprechen oft von einer Konsumgesellschaft. Wir haben einen vollen Kühlschrank. Wir sind, auch wenn wir gerade nicht irgendeine Speise haben, haben wir irgendein Kaugummi oder einen Bonbon im Mund. Also wir sind es immer gewohnt, irgendwas zu konsumieren. Und das Fasten lehrt uns, das Trockenfasten, dass wir auch mal so ein bisschen genügsam sein sollten und auch den Körper disziplinieren sollten. Und dann vor allem Dankbarkeit entwickeln, dass Gott uns so viel gegeben hat, gerade in dem Fasten, in der Fastenzeit, wenn man den ganzen Tag nichts trinkt und isst, dann schätzt man erst, ja, wie gut es einem geht. Und dann dahingehend dann, also die innere Empathie ansprechend auch dann zu den anderen Mitmenschen, dass man dann erst merkt, wie es Menschen geht, die bedürftig sind. Und deswegen auch das Spendengebot, das so ja mit Nachdruck auch für den Ramadan erwähnt ist. Wenn man merkt, okay, ich esse und trinke den ganzen Tag nicht. Es gibt Leute, die müssen das mehrere Tage so durchziehen. Ich mache das ja freiwillig. Und dann ist man ja viel motivierter. Es ist ein ganz anderer Ansporn dann da, um auch zu spenden. Aber auch auf die Metaebene, die auch Lena angesprochen hat, dass man lernt, auch mal auf sein Recht zu verzichten. Wir sind in einer Situation, wo unglaublicher ja auch Egoismus grassiert, dass man immer unbedingt auf sein Recht beharrt. Aber das Fasten lehrt uns, schau auch mal auf deine Pflicht. Nicht? Die Pflichten musst du im Vordergrund halten und die Rechte musst du oft für einen höheren Zweck aufgeben. Und das ist eben in dem Fall dann die Liebe Gottes. Und gerade in der jetzigen Situation sehen wir, wie wichtig das ist, dass man auch mal auf sein Recht verzichtet für das Wohl der Gemeinschaft.
Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen voneinander gehört, auch von den verschiedenen Sichtweisen. Ich fände es jetzt mal ganz spannend. Shashil, hast du vielleicht eine Frage an Lena?
Ja, also wir haben jetzt viel erfahren. Lena hat das sehr gut erklärt, dass es da auch verschiedene Ausprägungen gibt des Fastengebotes und Erklärungsansätze. Mich interessiert als Theologen, und Lena ist ja auch Theologin, wie sie den theologischen Unterbau bewertet. Früher wurde das ja auch jetzt von der katholischen Kirche strenger gehandhabt. Und da durfte auch in der orthodoxen Kirche noch immer, dass man teilweise auch nicht essen und trinken darf. Und wir hören ja auch von Jesus, wie den er erzählt hat, dass er auch nicht gegessen hat, genauso wenig wie Moses. Also wie sie eben diesen Prozess bewertet, Lena. Wie bewertest du diesen theologischen Prozess der Lockerung?
Ja, also man kann es auf jeden Fall so sagen, dass es in der katholischen Kirche früher konkretere Regelungen gab, du hast jetzt das Wort streng verwendet, dass genauer geregelt wurde, also zum Beispiel, dass mittwochs und freitags gefastet wurde, was in der orthodoxen Kirche heute noch so ist, wohingegen die Kirche, katholische Kirche ja heutzutage nur noch zwei strenge gebotene Fasten- und Abstinenztage kennt, Aschermittwoch und Karfreitag, die eben die Fastenzeit einrahmen. Ich denke, was ich schon mehrmals betont habe, im Fasten geht es immer um den tieferen geistlichen Sinn. Es geht darum, dass Fasten die Beziehung zu Gott vertieft. Und strengere äußere Regelungen, wie sie vielleicht früher da waren und auch eingehalten wurden, sind leer und haben keinen Zweck, wenn sie nicht gefüllt werden mit dieser geistlichen Dimension, mit dem, dass wir die Beziehung zu Gott vertiefen. Und wenn ich eine Sehnsucht habe, die Beziehung zu Gott zu vertiefen und da auch eine Liebe habe, einfach für Christus und dazu wachsen mit ihm, ist eigentlich Fasten was, was aus meinem eigenen Herzen kommt und wo der Wunsch nach Wachstum und nach geistlicher Reife aus meinem eigenen Herzen kommt. Und dann brauche ich auch die äußeren Regelungen nicht. Also ich glaube, äußere Regelungen machen nur Sinn, wenn sie mit Geist gefüllt sind. Und gleichzeitig, wenn ich einen geistgefüllten Gläubigen habe, dann fastet der wahrscheinlich auch ohne äußere Regelungen. So würde ich diese Entwicklung bewerten.
Shashil, reicht dir das als Antwort oder willst du da nochmal nachhaken?
Nee, klar, ich mir absolut.
Okay, Lena, wie sieht's bei dir aus? Hast du eine Frage an Shashil?
Ja, was mich als christliche Theologin natürlich mega interessiert, ich habe mich ja vorher auch so ein bisschen eingelesen ins islamische Fasten, ne? Und ich habe nachgelesen, dass dem Fasten auch so eine reinigende Wirkung irgendwie zugeschrieben wird und so eine, dass das Fasten auch reinigt von den Sünden. Wie würdest du das denn bewerten? Ich meine, ich als Christ habe da natürlich eine ganz andere Sicht drauf, auf Themen Sühne und Sünde.
Ja, obwohl es gibt ja auch eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass man, wo Jesus auch gesagt hat, für Buße soll man auch fasten. An einer Stelle wird das auch erwähnt. Aber prinzipiell ist es so, dass, also Ramadan, das Wort jetzt auch ein bisschen sprachlich, das zu betonen, heißt auch Hitze, wörtlich, ne? Und das haben die Gelehrten auch so übersetzt, interpretiert, dass sie gesagt haben, einmal, dass diese Hitze im übertragenen Sinne auch die Sünden reinigt und zum anderen aber auch das Feuer der Liebe ist, also der Liebe Gottes. Und das ist dahingehend halt reinigend, weil man sich in dem Monat dann besonders eben mit Gott befasst und Gott gedenkt und dementsprechend auch Gott um Verzeihung bittet. Also ich hatte das dann bei der Gesundheit auch angesprochen, dass man empfänglicher ist, durch den Nahrungsverzicht für Spirituelles laut empirischen Studien. Und dadurch ist dann klar, dass man auch eine innere Läuterung erfährt. Es geht ja nicht nur darum zu hungern, das ist die Schale, sondern der Prophet hatte gesagt, wenn du lügst und jemanden beschimpfst und schlecht bist, dann bringt mir dein Hungern und Dursten nichts. Dann bringt es Allah nichts. Das heißt, es ist die Schale. Der Kern bleibt weiterhin natürlich das moralische Verhalten. Und genau, und das ist dann eben durch dieses Fastengebot, ist unsere Überzeugung, besonders erfolgreich und effektiv.
Lena, willst du da nochmal nachhaken oder ist es eine gute Antwort für dich?
Danke, ich bin zufrieden.
Super. Was mich auch interessieren wird, was, wenn ihr jetzt so voneinander gehört habt, von diesen verschiedenen Sichtweisen, was schätzt ihr denn an dem anderen jeweils auf die Art, wie ihr fastet? Lena, willst du vielleicht da anfangen?
Ja, was ich total schätze, ist die Radikalität, also im positivsten Sinne des Wortes, mit der Muslime fasten. Also dieses, was du auch gesagt hast, wirklich bereit zu sein, auch den ganzen Tag über auf die Zunahme von Getränken zu verzichten und irgendwie so dieses Streben nach einem gottgefälligen Leben, egal was es kostet, auch wenn es nicht leicht ist, so dieses Streben danach, sich Gott wirklich zu unterwerfen. In dieser radikalen Weise, das schätze ich sehr.
Wie sieht's denn bei dir aus, Shashi? Kannst du dem christlichen Fasten auch was abgewinnen?
Dankeschön, Lena, für die lieben Worte. Ja, ich schätze das natürlich auch in der Hinsicht, weil ja im Koran auch erwähnt wird, ne, dass eine religiöse Tradition ist. Deswegen bin ich auch dahingehend dankbar, dass Lena zum Beispiel diese religiöse Tradition fortführt und dann auch in ihrer Position als Theologin dazu animiert, dass es fortgeführt wird. Dass dann eben diese religiöse, prophetische Tradition auch in dieser sogenannten areligiösen Zeit weiter Bestand hat. Und deswegen ist es sehr lobenswert aus meiner Sicht.
Was kannst denn du jetzt nicht so gut dran nachvollziehen oder was findest du schwierig?
An der Praxis finde ich nicht schwierig. Es ist ja deutlich einfacher als islamische Fasten. es ist theologisch ist halt so, wie Lena gesagt hat, das Radikale, ne, ist im Islam also radikaler ist ja wörtlich. Also wenn man es etymologisch untersucht, die Wurzel betreffend. Und wenn man das sieht, dann ist es halt als Theologe für mich ein bisschen schwierig nachvollziehbar, weil ja Moses und Jesus und viele Propheten davor auch immer auf Essen verzichtet haben und auch auf Trinken. Und Lena hat das interessant angesprochen, dass sie gesagt hat, dass man manchmal halt aus bestimmten Strukturen raus muss und selbst individuelle Vorlieben finden muss. Die islamische Lesart ist halt anders, dass sie sagt, Gott kennt die Natur am besten der Menschen und die Natur bleibt gleich. Also wir gehen von einem Naturzustand aus, der beim Menschen gleich ist. Und deswegen hat er ein bestimmtes Korsett da ja bestimmt, ein bestimmtes Grundgerüst bestimmt, das auch die Propheten dann durchgezogen haben. Und wie die Studien auch belegt, hat das auch gewisse Vorteile. Genau, das ist halt so das Einzige, was ich sagen würde, theologisch so ein bisschen schwer noch für mich nachzuvollziehen, wenn man das ja, auch religionshistorisch betrachtet.
Lena, wie sieht es da bei dir aus? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, na, das verstehe ich noch nicht so ganz, da habe ich noch meine Schwierigkeiten mit?
Also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine hatten wir schon kurz angesprochen, also diese sühnende, reinigende Wirkung ist ein Punkt, wo ich irgendwie als Christ nicht mitgehen kann, weil ich glaube, dass der Abgrund zwischen Gottes Heiligkeit und dem menschlichen Herz, der Abgrund, der diese Sünde ist, dass es nicht überwunden werden kann durch eine menschliche Tat, auch nicht durch Fasten, auch nicht durch Buße, sondern dass es da eine Tat braucht oder eine Rettung braucht von Seiten Gottes. Wo wir als Christen natürlich glauben, dass es durch das Blut Jesu die Sühne gekommen ist. Und was ich auch sehr anders finde, jetzt nochmal auf die Praxis, weniger auf die Theologie bezogen, des Fastens ist dieser Gemeinschaftsaspekt. Also für uns Christen ist Fasten, glaube ich, eher was sehr Persönliches. Es geschieht in Stille, in Rückzug. Wir haben auch dieses Ideal vom Fasten im Verborgenen, wovon Jesus spricht, dass es keiner sieht, weil es ja um die persönliche Gottesbeziehung geht und nicht so sehr irgendwie um jetzt ein Gemeinschaftserlebnis, auch so dieses gemeinschaftliche Fastenbrechen. Wobei ich da auch was Positives drin sehe, so wegzukommen von diesem Einzelkämpfertum und irgendwie zusammen zu laufen mit Geschwistern, weil man sich da auch gegenseitig ermutigt, genau, aber das sind so die zwei Aspekte, die doch sehr anders sind.
Wir sind gerade im Gespräch mit Lena und Shashil. Wir sprechen heute über das Fasten und wir wollen natürlich auch eure Meinung wissen. Warum fastest du? Das würde uns sehr interessieren. Schreib uns da einfach eine kurze WhatsApp-Message ins Studio. Die Nummer dazu lautet 0171 57 53 200. Warum fastest du oder warum fastest du nicht? Das ist natürlich auch möglich. 0171 57 53 200. Gleich sprechen wir nochmal mit dem Imam und der jungen Theologin. Davor hören wir aber noch von Hillsong Young and Free, Every Little Thing. Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir sprechen heute über das Fasten. Wir machen das zum einen mit der jungen Theologin Lena vom Gebetshaus Augsburg und zum anderen mit dem Imam Shashil. Er ist aus Berlin und bringt die muslimische Seite mit. Wir fasten ja gerade beide, die einen im Ramadan, die anderen die 40 Tage, so wie Jesus auch gefastet hat. Wir haben gerade auch nochmal gefragt, was denn der andere ein bisschen weniger nachvollziehen kann an dem Fasten von dem anderen jeweils. Und jetzt nochmal, Lena, willst du vielleicht nochmal drauf eingehen zu den Punkten, die Shashil gesagt hat? Genau, willst du darauf nochmal vielleicht manches erklären?
Eine Sache, die du gesagt hast, war ja auch, dass du den Eindruck hast, irgendwie das Christen nicht immer so radikal fasst oder dass das eher so im Christen noch ein bisschen locker gehandhabt wird. Ich würde da gerne noch zwei Dinge dazu ergänzen. Einerseits, was ich eh schon gesagt habe, es geht um die Beziehung und wenn nicht gefastet wird um der Beziehung mit Jesus willen, dann hat es keinen Wert an sich. Deswegen hat ein reines Fasten irgendwie, um eine Regel einzuhalten, jetzt nicht so viel Wert. Darum können wir auch lockerere Regeln haben, weil eine Regel allein einzuhalten, nicht irgendwie die Beziehung mit Jesus vertieft und damit seinen Zweck eigentlich verfehlt. Und ich würde noch mal eine zweite Sache anmerken wollen, zu dem, dass Christen nicht so radikal fasten, das will ich gar nicht sagen. Ich kenne sehr viele Christen, die jetzt zum Beispiel auch aus dem Gebetshaus, die einfach so eine Liebe und eine Sehnsucht haben nach Gott, dass sie auch inklusive meiner selbst manchmal mehrere Wochen fasten, also mehrere Wochen nichts essen und nur was trinken. Das hängt halt sehr stark von jedem persönlich, aber es bedeutet jetzt nicht, dass alle Christen irgendwie nur, keine Ahnung, in der Fastenzeit mal ein paar Wochen lang auf Süßigkeiten verzichten und nur Kuchen essen und alles andere ganz normal.
Imam Shashil, willst du nochmal auf einen Punkt eingehen, den Lena vorher genannt hat?
Genau, danke sehr. Also danke auch Lena für die Ergänzung. Wie gesagt, das war nicht auf dich generell bezogen, sondern auf das, was ich vor allem in der Umgebung wahrgenommen habe, wie du es richtig erklärt hast, dass es dann natürlich auch vom Umfeld abhängig ist. Ich würde gerne auf den Aspekt der Gemeinde eingehen, auf der Gemeinschaft, den Lena auch nochmal angesprochen hat, das ein bisschen eigentümlich ist aus christlicher Sicht, weil ja, es heißt, man soll das Fasten wirklich nur für Gott machen, sodass es quasi auch keiner bemerkt. Im Islam ist es halt so, dass man das natürlich auch in erster Linie aus Liebe zu Gott macht, individuelle Basis, aber damit Gemeinschaft verbindet. Ne? Und das Gebotsverständnis ist ein bisschen anders als im Christentum, weil Lena hat es ja zum Beispiel als die Regeln beschrieben. Und im Islam wird halt Gebot als etwas verstanden, was natürlich veranlagt ist. Ne? Also Gott kennt die Natur des Menschen, kennt die Beschaffenheit des Menschen und dementsprechend ist es nicht so ein starres Gerüst, ne, das mit irgendeinem Gesetz jetzt vergleichbar ist, sondern es ist eine natürliche Veranlagung, ein natürliches Bedürfnis. Und wir wissen aus der Sozialforschung, aus der Sozialwissenschaft, dass der Mensch ein Zoon Politikon ist, ein Gemeinschaftswesen, dass er die Gemeinschaft braucht. Und der Islam hat da die Brücke geschlagen zwischen Individuum und Gemeinschaft. Und hat auch dieses Fasten dementsprechend zu beiden Aspekten zugeordnet. Einmal als Individuum, dass man fastet, aber auch gemeinschaftlich dann zum Beispiel das Fasten bricht, auch diesen Gemeinschaftscharakter hat. Und wir wissen, wir kennen es bei Streiks oder Ähnliches, je mehr Leute da sind, desto mehr sind auch dann ja motiviert, daran teilzunehmen. Und genauso ist hier auch, dass man, wenn man das in der Gemeinschaft macht, dass dann Leute, die zum Beispiel nicht so motiviert sind, das vom eigenen Antrieb aus zu machen, dass sie durch die Gemeinschaft dann animiert werden. Dazu kurz noch, genau.
Shashil, als letzte große Frage nochmal. Was ist denn jetzt für dich so das Besondere an deiner Art oder an der muslimischen Art zu fasten und hattest du mal irgendwie so ein ganz besonderes Fastenerlebnis?
Super spannende Frage. Also wieder mal zu dem Punkt zurück, der Gründer unserer Gemeinde, er hatte gesagt, dass man weltliche Nahrung verringern soll, um spirituelle zu erhöhen. Ne, dass es so ein korrelatives Verhältnis gibt. Und das ist spannend, dass ich das eigentlich nicht nur bei mir, sondern jährlich bei vielen unserer Gemeindemitglieder beobachte, dass da ein unglaublicher Fortschritt an Spiritualität und Moral zu verzeichnen ist. Also wirklich Einkehr zu Gott und dass man sich so reflektiert dann auch mit der Lehre befasst. Wir sind hier sozialisiert und sind dementsprechend auch mit dem philosophisch-atheistischen Gedankengut aufgewachsen und sehr religionskritisch. Und derzeit reflektiert man dann viel mehr über die Religion und ist empfänglicher für die Spirituelle, wie ich an dem Glückshormon Serotonin festgemacht habe. Und dass dann ganz viele, auch persönlich natürlich, viele mystische Erfahrungen gemacht haben und viel gefestigter waren im Glauben. Das beobachte ich jährlich.
Lena, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du sagen, was findest du das ganz Besondere am christlichen Fasten und hast du auch mal irgendwie ein besonderes Fastenerlebnis gehabt?
Mein Lieblingsfastenerlebnis hat mit meinem Ehemann zu tun. Ich kannte ihn damals seit 3 Jahren und wir waren aber noch nicht in einer Beziehung. Und ich war mir sehr sicher, dass ich in eine Beziehung mit ihm eingehen möchte und dass das unser Weg ist. Und er hat aber mit sehr vielen Fragen und Zweifeln gekämpft und Unklarheit und hatte da einen großen Unfrieden in seinem Herz. Und ich habe empfunden, dass Gott mich einlädt zu fasten für ihn, dass er Frieden bekommt und Klarheit von Gott. Und ich habe dann angefangen zu fasten und es sind super crazy Dinge passiert. Das erste, ich hatte in der Nacht einen Traum. Ich habe geträumt, dass ich an einer Bushaltestelle auf ihn warte und es hat genau einen Tag gedauert, bis er gekommen ist. Das zweite ist, was passiert ist, am nächsten Tag bin ich abends früh schlafen gegangen und konnte mehrere Stunden lang nicht einschlafen. Ich habe mich gefragt irgendwie und habe Gott gefragt, gibt es irgendwas, weshalb ich noch wach sein soll, muss ich für irgendwas beten, was ist der Grund, was ist los? Hatte dann irgendwann den Impuls, nach eben mehreren Stunden, fast 3 Stunden, ich soll mein Handy nochmal anschalten. Ich war schon ins Bett gegangen, war schon aus. Hab's angeschalten und ich hatte eine Nachricht von ihm, ob ich denn noch wach sei, ob wir telefonieren können. Wir haben dann telefoniert, so ganz romantisch am Telefon eine Beziehung gestartet. Und was für mich so das Besondere daran ist, was ich so besonders erlebt habe am Fasten, ist einerseits, wie Gott mein Fasten und mein Gebet für ihn erhört hat, um diese Klarheit, um diesen Frieden. Und das Zweite einfach, wie Fasten mein Herz weich gemacht hat und mein Herz sensibel gemacht hat für Gottes Wirken. Durch diesen Traum, er zu mir gesprochen hat, dass es genau einen Tag gedauert hat, durch dieses, dass er mich wach gehalten hat und durch diesen Impuls, den er mir gegeben hat, genau zu der Zeit, wo Franz mir eine Nachricht geschrieben hat, so ist mein Ehemann, mein Handy nochmal anzuschalten. Das ist einfach so ein schönes Zeugnis für mich über das, wie Gott Fasten benutzt.
Ja, verrückte Geschichte. Ich wollte mich voll bedanken bei euch beiden. Ich fand es so cool, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt und auch euch auf diesen Dialog hier eingelassen habt. War auch für mich mega spannend und für die Hörer sicher, diese verschiedenen Blickwinkel auch mal zu hören, mitzubekommen. Und ich wünsche euch jetzt natürlich noch eine ganz gute Fastenzeit und einen ganz gesegneten Abend.
Danke sehr, schönen Abend.
Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Song Where You Go, I Follow von Justin Bieber, und ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne noch reinschreiben, warum ihr fastet, an die 0171 57 53 200, eine kurze WhatsApp-Message, das wird uns sehr interessieren, 0171 57 53 200.
Where you go, I follow. You're with me every step of the way.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir waren gerade im Gespräch mit einem Imam und einer jungen Theologin über das Fasten. War hochspannend, die verschiedenen Sichtweisen zu hören. Gleichzeitig natürlich ist es auch eine gute Möglichkeit, wie wir Gott erfahren können im Fasten, die Beziehung mit ihm stärken können. Eine weitere Möglichkeit, wie du Gott erfahren kannst, wie du ihm näher kommen kannst, die stellt dir jetzt Bruder Raphael Böhm vor. Er ist ein Legionär Christi, und gleichzeitig haben wir auch diese Serie gerade von diesem Ding von Wie kann ich Gott denn finden? Das ist heute der 10. Teil und somit auch der letzte Teil. Also hör nochmal ganz gut zu. Die 10. Möglichkeit, wie du Gott finden kannst, hören wir jetzt von Bruder Raphael Böhm.
Es gibt ein ganz bestimmtes Fasten, welches vielleicht nicht immer ganz einfach zu verstehen ist, welches aber mit unglaublich großen Früchten verbunden ist, wenn wir es denn bewusst leben. Ich meine das eucharistische Fasten. Die Kirche bittet uns bekanntlich, dass wir eine Stunde vor Empfang der Eucharistie nichts zu uns nehmen. Dass wir nichts essen, dass wir nichts trinken, außer Wasser und gegebenenfalls Medikamente, wenn es denn der Fall ist. Warum tut sie das? Warum bittet sie uns um diese Vorbereitung? Nun, die Eucharistie ist kein Was. Die Eucharistie ist kein Ding, keine Sache, kein Etwas. Es ist nicht nur ein Stückchen Brot, in dieser konkreten und bestimmten Form, klein und rund. Die Eucharistie ist eine Person, es ist ein Wer. Jesus Christus, wirklich und wahrhaftig gegenwärtig, unter den Gestalten von Brot und Wein, der für alle Zeiten greifbar bleiben wollte, der uns nicht alleine lassen wollte und im letzten Abendmahl uns dieses Geschenk gemacht hat, damit auch wir heute ihn berühren können, uns mit ihm ganz innig vereinen können. Wenn ich die Eucharistie empfange, dann empfange ich ein einzigartiges Wunder. Es gibt kein vergleichbares Wunder auf dieser Welt. Ich empfange meinen Gott, meinen Schöpfer, meinen Erlöser, meinen König, der zu mir kommt, der mich liebt, der bei mir sein möchte, der mich heilen möchte, der mich erlöst hat. Und natürlich möchte ich mich darauf vorbereiten. Wenn mein bester Freund zu mir zu Besuch kommt, dann werde ich mich darauf vorbereiten. Wenn eine wichtige Persönlichkeit, ein Staatsbesuch kommt, wird das vorbereitet. Wie viel mehr bereiten wir uns vor, wenn Gott kommt? Es gibt nichts Größeres auf dieser Welt. Wenn Gott zu mir in mein Herz kommen möchte, natürlich möchte ich mein Herz vorbereiten. Und deswegen lebe ich diese Stunde des Fastens ganz bewusst mit Blick auf die Begegnung, die gleich stattfinden wird. Denn diese eine Stunde Und vielleicht auch der Hunger oder die Entsagung, diese ganz bewusste und entschiedene Entsagung von etwas, die ist vielleicht physisch, aber mein Herz schwingt mit. Und dieser physisch spürbare Hunger weckt in meinem Herzen auch die Sehnsucht nach etwas anderem, nach mehr, nach der Größe, nach Gott, nach der Fülle des Lebens. Mir persönlich hilft es zum Beispiel sehr, wenn ich mir in dieser Stunde ganz bewusst vor der Heiligen Messe auch die Fragen stelle, ja, wie kommt mein Herz denn jetzt eigentlich gerade zu dieser Begegnung? Klar, Gott kommt, Gott möchte in mein Herz, aber mein Herz, in was für einem Zustand befindet sich denn mein Herz auch gerade? Bin ich vielleicht betrübt, traurig? Bin ich vielleicht müde oder gestresst von der Arbeit? Bin ich vielleicht verletzt worden? Habe ich vielleicht sogar in mein Herz auch Ängste, Neid, Eifersucht, Zorn hineingelassen? Hat sich die Sünde in meinem Herzen einnisten können? Oder aber bin ich froh? Bin ich dankbar? Bin ich glücklich? Möchte ich den Vater preisen für das, was er heute getan hat? Für diesen Tag, für diese Woche, für diese Begegnung, für dieses Gespräch? Mir das alles bewusst zu machen, hilft mir, mich auf diese Begegnung vorzubereiten. Denn das Schöne ist doch, dass ich zu Jesus Christus kommen kann, so wie ich bin. Und wenn in meinem Herzen Traurigkeit ist, dann möchte er mich trösten. Und wenn ich ängstlich bin und verzagt bin, dann möchte er mich stärken. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann möchte er mir Rat geben. Er ist mein bester Freund. Gott ist unser Vater, der das Beste für uns möchte. Wenn ich mir das also alles bewusst mache, in dieser einen Stunde vor Empfang der Eucharistie, dann kann ich das Jesus auch ganz bewusst hinhalten. Und er freut sich so sehr darüber, wenn ich mein Herz bringe, so wie es ist. Ohne Masken, ohne Verstellungen, einfach so, wie ich bin. Und deswegen bereite ich mich vor. Ich bete, dass Gott dich segnen möge und dass Gott dir seine Liebe in der Eucharistie offenbaren kann, dass du sie empfangen kannst, dass du seine Nähe spüren kannst und dass du mit viel Frucht jedes Mal, wenn du zur Heiligen Messe gehst, dich vorbereitest, um Gott zu empfangen.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir haben es heute über das Fasten. Das gerade ging ja auch ganz stark in die Richtung, dass man verzichtet eine Stunde vor der Eucharistie. Und das war gerade Bruder Raphael Böhm von den Legionären Christi. Das war der letzte Teil von der Serie Wie kann ich Gott finden? Der 10. Teil. Du kannst alle Teile nachhören in unserer Mediathek als Podcast auf horeb.org oder in der Horeb-App. Wir haben gerade ja über das Fasten gesprochen, gemeinsam mit Imam Shashil Khalid aus Berlin und mit Lena vom Gebetshaus, eine katholische Theologin. Und haben natürlich auch euch gefragt, wie seht denn ihr das mit dem Fasten? Warum fastet ihr? Was macht ihr da für Erfahrungen? Da konntet ihr reinschreiben unter der 0171 57 53 200. Könnt ihr gerne auch jetzt noch machen. Und eine Person hat geschrieben: Einen herzlichen guten Abend ins Studio von Radio Horeb. Zunächst einmal danke für das spannende Thema. Ich finde den Austausch sehr spannend und interessant und es ist schön zu sehen, dass uns auch vieles eint in den verschiedenen Religionen. Ich habe dieses Jahr mit einer Gruppe gefastet und wir haben uns 10 Tage lang jeden Abend online per Zoom getroffen. Wir sind Christen und ich fand gerade diese Kombination, es in einer Gruppe zu tun, klasse, weil wir dadurch auch immer in den Austausch zu unserem Glauben kamen und zwar jeden Tag innerhalb dieser 10 Fastentage. Also diese Person hat wohl gute Erfahrungen gemacht mit dem Fasten. Gerne könnt ihr auch weiterhin eure Eindrücke zum Fasten zu uns schicken als WhatsApp-Message. 0171 57 53 200 ist die Möglichkeit, wie du das machen kannst. Wir hören jetzt den Song So Alive von The Young Escape. I was searching for a feeling hidden my head on the ceiling for so long. So long. Radio Horeb, Abend der Jugend, heute mit dem Thema Fasten. Wir haben euch auch gefragt, wie geht ihr mit dem Fasten um? Eine Person hat gerade zum Beispiel noch ins Studio geschrieben: Ich faste von unnötigem Gerede und von schlechten Gewohnheiten. Das stärkt meinen Geist sehr. Wenn du uns verrätst, warum du fastest, wird uns das auch sehr freuen. Hier nochmal die Nummer 0171 57 53 200. Einfach eine kurze WhatsApp-Message hier ins Studio. Wir haben zum Ende noch ein bisschen ein anderes Thema. Und zwar haben wir den Michael Sommer entdeckt, oder er wurde uns vorgeschlagen. Dem seine Videos haben nämlich teilweise bis zu 1,6 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und vor einem Jahr hat er dann auch begonnen, die Bibel mal aufzunehmen und zu vertonen. Und er macht das auf eine ganz besondere Weise. Und zwar mit Playmobil-Figuren. Wie das dann genau aussieht, das hat mein Kollege Bodo jetzt mal für euch herausgefunden.
Die Bibel to go. Ich spreche jetzt mit Michael Sommer von Sommers Weltliteratur to go. Michael ist ein Theatermensch, er kommt vom Theater, hat als Dramaturg gearbeitet, er hat einen YouTube-Kanal begonnen, um den soll es heute gehen. Inzwischen ist Michael auch als Lehrer tätig an einer Fachakademie für Sozialpädagogik und ihm ist ein großes Anliegen die Literatur- und Kulturvermittlung. Hallo Michael.
Hallo Bodo.
Sommers Weltliteratur to go. Wie bist du darauf gekommen?
Ein wichtiger Teil der Arbeit als Dramaturg ist es, das Theater zu vermitteln, Theaterstücke zu vermitteln, Einführungen zu machen und mit Schulklassen zu sprechen beispielsweise. Und im Zuge dessen hatte ich immer wieder natürlich auch harte Nüsse zu knacken. Ja, große Klassiker, zu denen man heutzutage vielleicht nicht so leicht einen Zugang findet. Und bei einer solchen Veranstaltung, die ich da zu meistern hatte, habe ich mir mal Playmobil-Figuren ausgeliehen aus der Requisite und habe die vor eine kleine Kamera gesetzt und das Ganze dann groß projiziert fürs Publikum. Und weil das eine alte Kamera war und damit sie nicht ausging, musste ich es leider aufnehmen. Hatte also hinterher eine Aufnahme davon und habe das zu YouTube gestellt und war dann erstaunt, dass relativ viele Leute sich das angeguckt haben. Und so ist dann die Idee entstanden, einen YouTube-Kanal daraus zu machen.
Und da gibt es dann berühmte Werke von Schiller, von Goethe, schätze ich mal, oder auch Romane, könnte ich mir vorstellen.
Ja, natürlich. Viele Romane, viele Erzählungen, auch Dramen. Ganz wichtig sind die Schullektüren, weil viele Schülerinnen und Schüler einen Bedarf haben an Erklärungen, an einem Zugang überhaupt zur Literatur. Ja, also es hängt ja viel davon ab, mit welchen Lehrerinnen und Lehrern man es so zu tun hat. Ob man persönlich sozusagen miteinander klarkommt, dann kommt man meistens auch mit den Stoffen klar und kriegt vielleicht einen Zugang zu den Büchern, die ansonsten eher eine Kontaktallergie auslösen. Und ich versuche halt einfach, einen Zugang zu ermöglichen, indem ich das lustig erzähle und vor allem natürlich mit Playmobil-Figuren und so ungefähr in 10 Minuten. Auf diese Weise kann man sich einen Überblick darüber verschaffen, was da vorkommt, oder vor der nächsten Deutscharbeit oder vor dem Abi nochmal sich eine Zusammenfassung reinpfeifen, um das zu wiederholen. Tatsächlich gehen die Zugriffszahlen steil nach oben, wenn das Abitur ansteht.
Wobei natürlich der Deutschlehrer sagen würde, bitte nicht die Kurzversion, ich lese doch den gesamten Stoff. Aber wer realistisch ist, ich kenne das auch noch von meiner Schulzeit. Ich habe dann auch versucht, mir irgendwie noch schnell Literatur zu holen. Und es ist wirklich toll erklärt, wenn man dann auch die Playmobil-Figuren sieht. Und es ist lustig, dann kommt einem der Stoff einfach näher und man hat auch noch Unterhaltung dabei. Auf dem YouTube-Kanal, wer das mal googeln möchte, Sommers Weltliteratur to go. Michael, wir wollen heute ganz besonders über ein Projekt sprechen, das du damit eingebaut hast, zwar die Bibel to go. Wie bist du darauf gekommen, jetzt was über die Bibel zu machen?
Aus zwei Gründen. Auf der einen Seite, wenn man sich mit Weltliteratur beschäftigt und darüber nachdenkt, was sind so wichtige Geschichten, dann landet man natürlich früher oder später bei der Bibel. Es ist ja nicht nur aus religiösen Gründen, sondern auch einfach in der Kulturgeschichte ein Werk, das ganz viele Spuren hinterlassen hat, das ganz viel von Schreiberinnen und Schreibern auch rezipiert und umgewandelt und neu geschrieben worden ist, die Geschichten, die darin vorkommen. Allein die Opern, die über biblische Stoffe geschrieben wurden, ja, damit kann man ja ganze Theaterspielpläne füllen, nur damit sozusagen. Also da gibt es einen kulturellen Grund, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite komme ich aus einem sehr christlichen Elternhaus und bin mit der Bibel aufgewachsen, hatte aber tatsächlich, bis ich dieses Projekt gemacht habe, die Bibel noch nie von Buchdeckel zu Buchdeckel gelesen. Und es ist schon auch so ein Selbstbildungsprojekt gewesen, mich mal mit allen Büchern der Bibel auseinanderzusetzen, zumindest mit allen Büchern der Lutherbibel. Also die sogenannten Apokryphen aus protestantischer Perspektive habe ich jetzt noch nicht abgegrast, aber das kann noch werden.
Und ist dir da etwas besonders wichtig geworden? Du hast die Bibel dann dadurch neu kennengelernt, auf eine ganz eigene Art und mal dich vertieft. War da vielleicht etwas anders als bei anderen Werken?
Zum einen ist mir deutlich geworden, die Bandbreite der Werke und der Texte, die in diesem Buch enthalten sind. Also es gibt ja Bücher wie die Genesis oder auch das zweite Buch Mose, wo sehr viel Handlung vorkommt, wo sehr viele Geschichten vorkommen. Auch die Figuren, die wir natürlich aus dem Kinderunterricht noch kennen und so weiter, aus dem Religionsunterricht. Und dann gibt es wieder sehr spröde Passagen der Bibel, das dritte oder vierte Buch Mose, wo man nicht so furchtbar viel rausziehen kann. Und vor allem gibt es Geschichten, die ganz schwer im Zugang sind, wo viel Gewalt drin vorkommt, auch sexualisierte Gewalt insbesondere, die zwar nicht unbedingt ausgespart werden, wenn man in einem kirchlichen Kontext über die Bibel spricht, aber die natürlich nicht so unsere Favorite Stories sind. Das ist so das eine. Also hier gibt es schon viel, an dem man sich abarbeiten kann. Und das bedeutet für mich auch, dass jede und jeder immer einen neuen Zugang dazu finden muss, zu den Geschichten der Bibel. Also mit meinen Playmobil-Versionen habe ich durchaus natürlich auch ein bisschen Widerspruch hier und da hervorgerufen. Es gab zwar viele Leute, die gesagt haben, toll, wie du das machst, das zugänglich machst, aber es gab auch andere, die gesagt haben, nö, das finden wir falsch, das ist blasphemisch, solche Witze macht man nicht sozusagen über das Buch der Bücher. Ich hingegen finde, man darf mit Geschichten so umgehen, dass sie einem etwas erzählen. Das ist doch das Ziel des Ganzen, dass man versucht, etwas für sich selbst daraus zu holen. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und da gibt es eine ganze Menge Geschichten, die mir viel erzählen und zugegebenermaßen im Neuen Testament mehr als im Alten Testament. Aber auch da habe ich einige interessante Entdeckungen gemacht, natürlich. Und vor allem auch festgestellt, wie wichtig es ist, dass man sich intensiv und differenziert auch mit den Hintergründen auseinandersetzt. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, jeder kann die Bibel lesen, jeder sollte die Bibel lesen und seinen Zugang dazu finden. Aber hier braucht man manchmal doch echt auch ein bisschen Hintergrundinformationen darüber, wie die Texte entstanden sind, zu welcher Zeit sie entstanden sind, um zu erkennen, was es eigentlich bedeuten kann, an unterschiedlichen, sagen wir mal, Zugängen oder Ebenen, die da vorhanden sind. Ich denke gerade hier an die Paulusbriefe im Neuen Testament und das Frauenbild beispielsweise, was da vorkommt, dass man echt in den Kontext stellen muss. Ansonsten ist das für uns heutzutage teilweise schwer erträglich, was da so gesagt wird.
Und jetzt haben wir viel theoretisiert. Am besten hören wir mal rein. Wir können natürlich jetzt nicht den YouTube-Kanal das Video zeigen hier im Radio, aber man kriegt schon Eindruck, wenn man einfach mal auch eine Szene rausholt. Wir haben jetzt gedacht, Karwoche, da schauen wir jetzt einfach mal auf eine Szene aus der Karwoche. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört, könnt ihr ja selber ein bisschen entscheiden, ist es jetzt für euch, ist es unterhaltsam? Ist es vielleicht blasphemisch, wie Michael gesagt hat, wie manche ihm vorgeworfen haben? Diese Szene kommt jetzt.
Shalom, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zu Die Ostergeschichte to go. Es handelt sich um eine Sequel zur Weihnachtsgeschichte, nur ist diese hier überhaupt nicht lustig und auch nicht kitschig. Es geht darum, wie ein Mensch sehenden Auges in den Tod geht, um 3 Tage traurigen Lockdown und schließlich die Auferstehung am 3. Tag als Grund dafür, warum die Christenheit Ostern feiert, ihr höchstes Fest. Übrigens steht die Story sehr ähnlich in allen 4 Evangelien, sogar bei Crazy Johannes. Mit dabei sind Jesus von Nazareth, Sohn der Maria und Gottes, das sagt er später selbst. Er ist ein sturer Gutmensch, wahnsinnig anstrengend für alle um ihn herum und vom Beruf Wanderprediger mit mindestens 12 Groupies, genannt Jünger. Das waren nicht nur Männer, aber die werden irgendwie immer genannt. Unter ihnen der Streber Simon, genannt The Rock oder lateinisch Petrus, und der offenbar irgendwie enttäuschte Judas Iskariot. Dann gibt es den eifersüchtigen Chefhohepriester Kaiphas und den römischen Statthalter Pontius Pilatus, der später sein eigenes Gymnastiksystem erfindet. Natürlich gibt es noch wahnsinnig viele andere, aber das sind die wichtigsten. Wir befinden uns in Jerusalem, der Hauptstadt der römischen Provinz Judäa, wo Jesus und seine Leute seit einiger Zeit rumhängen und Jesus immer predigt, teilweise im Tempel, teilweise auch mal nicht im Tempel. Die Leute hören immer sehr interessiert zu. Reiche kommen niemals ins Reich Gottes und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und die Reichen und Mächtigen finden das natürlich doof. Boah, das war doch wieder voll gegen uns. Wir müssen den unbedingt loswerden. Und siehe da, es gibt einen Überläufer. Was kriege ich, wenn ich Jesus verrate? 30 Silberlinge. Ja, okay, mache ich. Aber vor dem Passafest, gell? Sonst gibt's noch Unruhen. Passa oder Pesach feiern die Juden ja zum Andenken an den Auszug aus Ägypten. Könnt ihr im 2. Buch Mose to go mal nachgucken. Und am Vorabend ist immer der sogenannte Sederabend. Da wird ein Lamm geschlachtet und es gibt lecker Essen zusammen mit der Familie. Diese jüdische Tradition ehren die Jünger und Jüngerinnen natürlich auch, haben sich in einen schönen Raum eingeladen und es gibt lecker Essen. Und als sie da so essen, sagt Jesus plötzlich, einer von euch wird mich verraten. Und alle so, was, ich? Und Jesus, ich? Und irgendwann sagt Judas, ich vielleicht? Und Jesus sagt, genau. Und jetzt kommt die Quizfrage. Hat das keiner gehört oder war das für alle okay? Jedenfalls sagt oder macht keiner was. Sie futtern weiter. Am Ende des Mahls nimmt Jesus nochmal das Brot und sagt, hier, nehmt mal was von dem Brot. Das ist mein Body, mein Körper und von dem Wein. Der ist mein Blut, das jetzt fließen wird. Damit alle eure Sünden vergeben werden. Klar, ist das jetzt eine Metapher oder echt? Ganz genau. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, dann macht ihr das bitte zur Erinnerung, okay? Und deshalb feiern wir bis heute das perfekte Dinner, also das Abendmahl im christlichen Gottesdienst. Anschließend machen sie einen Verdauungsspaziergang zum Ölberg, wobei der Judas sich abseilt.
Das war ein Ausschnitt aus der Bibel to go, aus der Ostergeschichte, die Michael Sommer aufgenommen hat und mit Playmobil-Figuren als Clip ins YouTube gestellt hat. Und da erzählt er die ganze Ostergeschichte in 10, 15 Minuten und hat die ganze Geschichte drin. Ja, macht euch euer eigenes Bild. Also ich persönlich würde sagen, ich finde es sehr unterhaltsam. Ich habe mich amüsiert und mich stört nicht, dass jetzt so eine flotte Sprache ist. Und wenn man jetzt natürlich das auch noch im Video sieht, es ist einfach spielerisch gemacht. Ich kann da gut und gerne mitgehen. Michael, du hast es produziert, hast auch Gegenwind bekommen, hast du erzählt. Wie ist es dir da dabei gegangen, wenn du jetzt merkst, okay, du bringst sowas heraus und bekommst Lob und Gegenwind zugleich? Wie ist es für dich?
Also grundsätzlich finde ich es ja erstmal gut, dass das differenziert gesehen wird, ja. Also ich finde es ein bisschen verdächtig, wenn alle das irgendwie so, ja, gut finden würden. Erstmal finde ich das ganz gut, dass es auch Menschen gibt, die erstmal nichts damit anfangen können, weil das bedeutet, dass es ja ein bisschen kritisches Potenzial hat. So, das ist erstmal das eine. Und das zweite finde ich, ich kann gut damit umgehen, wenn jemand sagt, nee, das ist nichts für mich, ist nicht mein Geschmack, das ist nicht meine Art von Humor, ne? Damit kann ich gut umgehen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man mir vorwirft, sozusagen bewusst falsche Dinge zu erzählen. Denn das ist ganz und gar nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist es, sachlich richtig zu erzählen, in der Art aber locker, um einen Zugang zu ermöglichen. Denn das kann ja nur der Anfang der Beschäftigung mit diesen Stories sein. Das gilt für die Weltliteratur ganz genauso wie hier für die Bibel. Also ob jetzt religiös aufgeladen oder eben nur Kunst, ja. Lesen kann es nicht ersetzen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das würde mich sehr traurig machen, wenn die Leute nicht mehr die Bücher in die Hand nehmen würden. Im Gegenteil, ich spreche eine Einladung dazu aus, Bücher in die Hand zu nehmen und versuche klarzumachen, man darf mit Geschichten lustige Sachen machen, denn Geschichten sollen unser Leben bereichern, ja, und auch religiöse Geschichten sollen unser Leben reicher machen und nicht irgendwie enger oder ärmer oder sowas. Das wäre überhaupt nicht im Sinne des Erfinders oder der Erfinderin.
Und wenn man es jetzt also anschauen möchte, die Videos, wie kommen wir am besten ran?
Einfach zu YouTube gehen und Sommers Weltliteratur to go eingeben oder einen beliebigen Werktitel oder ein beliebiges Buch der Bibel, sagen wir mal, der zweite Brief des Paulus an die Thessalonicher, to go. Und schon findet man es. Also das Zauberwort ist to go.
Und du gehst ja nicht in die Kirche und stellst es vor, sondern du bist im Internet. Ja, das ist, da kann jeder zuschauen auf eine ganz niederschwellige Art und Weise. Das muss man immer, denke ich, im Kopf behalten, wenn man dann diese Geschichte sieht, die einen Zugang schaffen möchte zu diesen Geschichten. Und ich höre ein bisschen raus, für dich ist die Bibel Weltliteratur, das ist das eine, aber da ist schon nochmal eine eigene Ebene, die da rüberkommt.
Selbstverständlich. Also es ist doch so, Geschichten brauchen Menschen zum Leben. Erstmal ganz grundsätzlich, ja, und erstmal völlig unabhängig von Religion. Aber wir alle brauchen auch Spiritualität. Und dazu gehört nun mal in unserem Kulturkreis oder ja, ganz wichtig für viele Leute bei uns die christliche Religion. Und da ist ja nun mal ebenso wenig wie bei der jüdischen Religion, die das Alte Testament wegzudenken, bei uns die ganze Bibel wegzudenken ist. Und deswegen gehört die Auseinandersetzung mit diesen alten Geschichten dazu und neue Wege, um über alte Geschichten zu sprechen.
Die Bibel to go, Bibelgeschichten mit den Figuren als Videos auf YouTube. Vielen Dank, Michael Sommer.
Dankeschön.
Abend der Jugend bei Radio Horeb. Danke, Bodo, für dein Interview mit dem YouTuber Michael Sommer. Er hat die Bibel mit Playmobil-Figuren nacherzählt und macht sie damit Tausenden von Menschen auf YouTube zugänglich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir das selber mal jetzt angeschaut und ich musste meine Zweifel echt abbauen. Von dem her auch meine Empfehlung, da gerne mal reinzuschauen. Und man muss es natürlich auch nicht gut finden, da darf jeder natürlich sein eigenes Urteil auch fällen. Wir sind schon wieder am Ende angelangt vom Abend der Jugend. Ich verabschiede mich jetzt von dir. Mein Name ist Timo und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Abend der Jugend weiterleitest. Du kannst das Ganze ja nochmal nachhören im Podcast auf horeb.org oder in der Horeb-App. Wenn es dir gefallen hat, schick's deinem Freund, deiner Freundin, deinen Eltern, wen auch immer, oder hör's nach, wenn du erst später angeschaltet hast. Alle Sendungen wie immer zum Nachhören auf horeb.org oder der Horeb-App. Und jetzt sage ich Goodbye mit Toby Mac, Hello Future.
Hello Sunshine.